Willkommen zur Münchner Runde. Ich halte es nicht mehr aus. Überall nur noch Krise. So denken viele. Und ganz aktuell macht natürlich die Krise im Nahen Osten große Sorgen. Aber nicht nur das.
Krieg ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Die ganze Lage in Nahost und die ganzen Kriege außenrum.
Vom Krieg? Es ist doch ganz klar.
Durch Klimakrise, durch Rechtsruck.
In welche Richtung, dass wir mit der Auslandspolitik gehen, das sind Sorgen, die ich habe.
Die schlechte Presse, da kriegt man Angst.
Ist sicherlich eine Angst, gerade wenn man Nachkommen hat, wie die zukünftigen Generationen dann leben werden, in welcher Welt sie leben werden.
Ja, ist schon ein großer Rucksack an Sorgen, aber war es wirklich noch nie so schlimm? Also was ist mit diesen Krisen, gefühlt oder real? Das besprechen wir jetzt und suchen Lösungen. Und das sind meine Gäste, die ich herzlich begrüße. Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags. Eckhard von Hirschhausen, der bekannte Arzt und Wissenschaftsjournalist. Carlo Massala, Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr München. Ronja Ebeling, Journalistin und Buchautorin. Manfred Gössel, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. Und Laura Christine Krause von der Organisation More in Common. Sie forscht zum Zusammenhalt in der Gesellschaft. Frau Ebeling, auch das noch. Jetzt noch hunderte Drohnen und Raketen auf Israel vom Iran. Was war da Ihr Gefühl, als Sie diese Nachricht bekommen haben?
Ja, im Prinzip auch das noch. Ne? Also es ist wahnsinnig viel, was, glaube ich, auf uns alle einprasselt. Ich als Generation Z, junger Mensch, bekomme solche News dann natürlich auch noch mal über Social Media, ich würde sagen, auf einer anderen Ebene mit, auf einer viel persönlicheren Ebene, wenn dann eben junge Menschen vor Ort ganz konkret zeigen, und das haben wir auch in der Ukraine gesehen, was Angriffskriege, was Krieg mit ihnen macht.
Hm. Herr von Hirschhausen, spürt man dann so eine Art Ohnmacht auch, wenn man sowas mitbekommt, jetzt schon wieder so eine Eskalation im Nahen Osten?
Unbedingt. Also diese Bilder machen mich auch sprachlos. Und es ist ja auch, da sind Sie natürlich der Experte, überhaupt nicht abzusehen, wohin das noch führt. Gleichzeitig macht es mich auch wütend, wenn man sieht, wie unfassbar viel Ressourcen, wie viel Hirnschmalz in diese ganze Technik geht, wie viel auch Menschen sich nur damit beschäftigen, wie man anderen Leid und Schaden zuführt. Und ich denke manchmal, wir haben gerade in einer Welt, wo wir viel mehr Kooperation unter Ländern international bräuchten. Das ist das Letzte, was wir brauchen, jetzt noch mehr Aufrüstung, noch mehr Kriege.
Mhm. Herr Massala, die Außenministerin Baerbock hat am Sonntag gesagt, wir stehen am Abgrund. Da fragt man sich, stehen wir da wirklich? Also es gab ja die Kuba-Krise 1962, da gab es tatsächlich weltweit den Abgrund. Atomkrieg war das große Szenario. Dann später der Kalte Krieg. Auch da immer wieder das Bangen, kann da vielleicht etwas losgehen, fliegen die Raketen. Also wenn Sie jetzt auf den Nahen Osten blicken, wie dramatisch ist es?
Also wir stehen nicht am Abgrund im Sinne sozusagen einer nuklearen Eskalation im Mittleren und Nahen Osten. Wenn man diesen Begriff Abgrund verwenden will, dann stehen wir vor einer Situation, von der wir nicht wissen, wie Israel jetzt reagieren wird. Ich gehe davon aus, Israel wird reagieren und dann aber definitiv nicht wissen, wie wird der Iran reagieren. Und wir sind halt in so einer klassischen Situation im Mittleren und Nahen Osten, die kann man ein bisschen so mit 1914 vergleichen. Also eigentlich will keiner den großen Krieg. Die Israelis und die Iraner wollen auch nicht sozusagen diese direkte Konfrontation. Aber durch Fehlkalkulationen, durch Fehleinschätzungen der Motive, der Bewegungen des anderen, kann da sehr schnell ein großer regionaler
Krieg entbrennen. Was heißt großer Krieg? Sie sagen regionaler Krieg.
Regionaler Krieg, der natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach die Amerikaner dazu zwingen wird, da direkt einzugreifen. Das kriegt dann nochmal eine neue Dimension. Aber wir stehen nicht vor einer Augustkrise 1914, deren Folge dann sozusagen ein neuer Weltkrieg ist.
Die neue Dimension haben wir auch gesehen beim Ukraine-Krieg. Und viele haben Angst vor Putin, auch weil er immer wieder gedroht hat, wir könnten ja auch Atomraketen schicken. Und das war mehrfach der Fall. Mhm. Die flogen aber nie. Ja. Also ist das Säbelrassen, Angstmachen, Propaganda? Wie schätzen Sie diesen Konflikt ein? Wie betrifft er uns?
Also der betrifft uns dergestalt, wenn Sie die atomaren Drohungen ansprechen, dass diese atomaren Drohungen zuvorderst für uns sind, für uns Deutsche. Aus russischer Perspektive sind wir sehr zentral für die Unterstützung der Ukraine. Zögern wir, zögern andere Europäer auch. Gehen wir voran, werden andere Europäer mit uns vorangehen. Diese atomare Drohung, die ist hier in der deutschen Gesellschaft sozusagen, wird sehr ängstlich aufgenommen. Und damit sind wir im Vergleich zu anderen europäischen Gesellschaften sozusagen eine, die diese Dinge diskutiert in einem Ausmaß und mit einer Ängstlichkeit, wie es bei anderen nicht ist. Und deshalb ist es auch der Versuch, uns Deutsche, die anderen Europäer, aber auch die Amerikaner davon abzuschrecken, zurückzuhalten, die Ukraine militärisch zu unterstützen.
Frau Aigner, wenn wir über Ängste reden, gehen wir mal auf die Top 10 der Ängste. Die gab es 2023, hat eine Versicherung erhoben. Erstens Lebenshaltungskosten, zweitens Wohnen, bezahlbar oder nicht, drittens Steuererhöhungen, viertens Überforderungen durch Flüchtlinge. Und da fragt man sich auch, weil über die Hälfte der Menschen sagt, wir haben auch die Angst, dass die Politik die Probleme gar nicht mehr wuppen kann, gar nicht mehr lösen kann. Haben Sie auch diese Angst oder wissen Sie von Politikern, die auch sagen, das ist ein Riesenberg. Also wenn Sie offen miteinander sprechen, ich weiß gar nicht, wie ich dem Herr werden will.
Es ist eine Riesenherausforderung, das kann man wirklich sagen, weil eben dieses multiple Krisen auch sind mit den Bedrohungen von außen, was nicht nur den Menschen, sondern auch, glaube ich, jedem Politiker und jeder Politikerin auch ein Stück weit Angst macht, weil man nicht weiß, wie es ausgeht, wie man das lösen kann überhaupt. Und deswegen ist es schon eine Herausforderung für alle. Und zudem haben wir natürlich innenpolitisch durchaus auch Herausforderungen. Die haben Sie zu Recht benannt. Die sind ja in den Top Ten auch da. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, da auch Lösungen dann anzubieten. Und das ist das, was mir momentan ein bisschen auffällt, dass man sich manchmal um Themen kümmert, die nicht so im Zentrum eigentlich stehen müssten.
Mhm. Welche zum Beispiel?
Wir haben heute die Debatte gehabt über Paragraph 218. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich das zentrale Thema ist oder ob es nicht eher um die Frage der wirtschaftlichen Sicherung geht. Auch die
Aber Cannabis, da wird ja auch immer wieder von der Staatsregierung ja, darauf reagiert.
Und könnte natürlich
ist das etwas, was man dauernd diskutieren muss?
Nein, muss man eben nicht. Man hätte es auch gar nicht anfassen müssen. Die berechtigte Frage ist natürlich, warum heute halt ein Abgeordneter das natürlich ausgenutzt. Über die Debatten im Landtag hat nicht ein Bericht stattgefunden. Aber dass sich der eine angezündet hat, das ist in der Berichterstattung gewesen.
Mhm. Herr Gössl, jetzt interessiert uns auch, weil viele auch Existenzängste haben. Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wenn man da jetzt die neuesten Prognosen vom Internationalen Währungsfonds anschaut, IWF, da heißt Deutschland, sind die Wachstumserwartungen auf 0,2% abgesenkt worden. Und da frage ich mich, werden Sie da depressiv?
Nein, wäre ich überhaupt nicht. Ich möchte gerne anschließen, was Frau Aigner gesagt hat. Deshalb schon nicht, weil wenn man sich mit den Fakten beschäftigt, wenn man sich die Karten legt und schaut, welche Probleme haben wir, dann kann ich nur feststellen, wir müssen halt jetzt da durch, was wir vor Jahren schon vorhergesagt haben. Die Probleme, die wir haben, sind nämlich keine Konjunkturprobleme in Wahrheit, das sehe ich ganz anders als der Kanzler, sondern sind strukturelle Probleme, die jetzt nach und nach offen werden. Wir haben immer vor der Alterung der Gesellschaft gewarnt und haben immer gesagt, das wird dramatisch werden, und zwar in allen Bereichen. So dramatisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben es ja noch nie gehabt, was jetzt passiert. Wir werden alleine in Bayern bis zum Jahr 2040 600.000 weniger Erwerbstätige haben. Die gibt es nicht mehr. Da ist schon Zuwanderung eingerechnet. Wir müssen uns also auf sowas einstellen.
Und da werden Sie nicht ängstlich.
Das hilft ja nichts. Also Sie müssen ja unterscheiden, was können Sie bewegen und was müssen Sie akzeptieren. Und meine Botschaft ist immer, das Beste daraus machen. Die Politik hat in der Wirtschaft viel mehr in der Hand. Danke, Frau Aigner, denn das wäre ein wirkliches Thema, was man wuppen kann und muss jetzt, als beispielsweise im Krieg in der Ukraine. Da sind wir ein kleinerer Hebel, der da irgendwas bewirken kann. Die Entscheider sitzen nicht hier, die sitzen in Moskau, die sitzen in Washington und in Peking. Mhm. Aber für die Wirtschaft können wir was tun. Wir haben strukturelle Probleme, jeder weiß das. Und die Handlungsmöglichkeiten liegen auf dem Tisch. Vielleicht kommen wir noch drauf. Die Wirtschaft weiß, dass wir in den nächsten 7 bis 15 Jahren eher magere Jahre haben werden.
Das müssen wir uns darauf einstellen.
Und darauf müssen wir uns einstellen.
Ja. Frau Krause, mal allgemein. Ist es so, dass eine Angst die andere immer ablöst? Also wir haben ja auch diese Nachrichtenzyklen. Im Moment ist es natürlich der Nahe Osten. Also wir suchen uns ja auch als Nachrichtenmedium nicht die Nachrichten aus. Da berichten wir jetzt natürlich drüber. Aber frisst man sich dann das alles immer weiter mit rein? Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, da heißt dann, ich kann nicht mehr.
Ich glaube, wir sind gerade in so einer gesellschaftlichen Dynamik. Also wenn wir in unserer Forschung Menschen befragen, wie es ihnen gerade geht und wie sie auf Gesellschaft schauen, sagen die das schon, dass sie sagen, seit Corona ist irgendwie alles schwierig, eine Krise folgt auf die andere. Und ich glaube, damals haben wir ja so ein bisschen auf so einen gesellschaftlichen Entspannungsmoment hingefiebert, der dann irgendwie nie kam. Ne? Weil dann kam ein Krieg, dann kam noch ein Krieg und dann kam die Preiskrise, die die Menschen auch bis heute spüren. Und was den Menschen schon gerade sehr schwerfällt in Deutschland, ist der positive Blick in die Zukunft. Also 73% unserer Befragten sagen, dass es ihnen schwerfällt, sich eine bessere Zukunft gerade vorzustellen. Und das war vor 2 Jahren noch anders. Also da am Anfang der Preiskrise haben wir gefragt, ob diese Krise auch dazu führen kann, dass Politik und Wirtschaft jetzt die nötigen Weichenstellungen angehen. Und das konnten sich noch über 50% der Deutschen vorstellen. Das ist jetzt deutlich weniger. Und das heißt, ich glaube, am Anfang hatten wir häufig die Vorstellung, dass aus einer Krise auch ein Zusammenhalt entstehen kann und so ein gemeinsames Moment. Das war ganz am Anfang von Corona, war das so.
Ja.
Das haben wir vergessen so ein bisschen, aber ganz am Anfang war das so. Aber diese Krise, in der wir jetzt seit gut anderthalb, fast 2 Jahren drin sind, die hat nicht diese Wirkung auf die Menschen.
Mhm. Herr von Hirschhausen, Folgen der Corona-Pandemie, das hat Sie viel beschäftigt, haben Sie in der ARD auch lange Filme produziert. Viele haben da ihre Freunde verloren. Wir haben ja diese Bipolarität an Ängsten gesehen. Die einen sagen, oh Gott, auf den Intensivstationen, was ist da los? Und wir sehen auch die schrecklichen Bilder von auch am Anfang Massengräbern. Und die anderen sagen, oh Gott, was für ein Impfstoff. Wie geht man denn damit um? Was ist da psychologisch eigentlich in den Menschen vorgegangen, wenn so Ängste entstehen?
Ja, schließe ich gerne an, dass es hilft, immer sich wieder klar zu machen, die Mehrheit weiß oft nicht, dass sie die Mehrheit ist. Die Mehrheit hat am Anfang sehr wohl verstanden, dass wir eine neue Situation hatten und war auch sehr glücklich, dass wir einen Impfstoff hatten. Und der hat auch vielen Menschen das Leben gerettet. Das ist wissenschaftlich völlig eindeutig. Was mir Sorgen macht, sind A, die Menschen mit Long-Covid, die also heute noch darunter leiden. Darüber hatte ich ja dann auch, wer es mag, kann es in der ARD-Mediathek nachgucken, diese Dokus gemacht und werden wir auch noch weitere machen. Weil die Menschen, die sozusagen bis heute ohne Hilfe dastehen, die sollten auch gesehen und gehört werden.
Das Zweite, die machen vielleicht auch anderen Angst, weil die ja immer noch dieses Problem haben.
Das Zweite ist, dass gerade weil ich mich auch stark für die Impfung gemacht habe, wir uns auch damit beschäftigen, funktioniert die Überwachung der Impfstoffe ausreichend gut? Kriegen wir mit, wenn es seltene oder sehr, sehr seltene Nebenwirkungen gibt? Und auch das wird ein Thema sein. Also Vertrauen war am Anfang da und das Vertrauen in Institutionen, was uns zusammenhält, bröckelt, wenn Menschen, die sehr abweichende Meinungen haben, plötzlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit kriegen. Und zum Zweiten auch, wenn die Ministerpräsidenten, das hat man auch in der Forschung dazu gesehen, plötzlich alle durcheinander reden und keiner mehr versteht, machen diese Regeln irgendwie Sinn? Das kann doch nicht sein, dass da darf ich das, da darf ich das nicht und so weiter. Also da ist ganz wichtig, dass wir wieder wissen, Wissenschaft, gute Wissenschaftskommunikation macht auch die Unsicherheit des Wissensstandes jetzt transparent und wir sollten da wirklich auch dazulernen dürfen aus dieser Pandemie.
Dazulernen muss die Politik dazulernen, weil wenn man das nochmal anhört, da waren natürlich Ministerpräsidenten, die gesagt haben, wir wollen hier die sichersten sein. Und das ging durcheinander, haben Sie gesagt. Viele Menschen sagen, ich habe das vielleicht noch gar nicht verarbeitet. Müssen wir jetzt das auch nochmal aufarbeiten oder sagen Sie, nee, wir haben ganz andere Sorgen?
Also erstens war das eine wirkliche Sondersituation und da mache ich wirklich keinen den Vorwurf, dass er nicht genau gewusst hat, ob das, was man in dem Moment entschieden hat, wirklich zu 100% das Richtige gewesen ist. Im Nachhinein mit dem Wissen von heute ist alles viel leichter zu beurteilen. Aber in dem Moment müssen Sie entscheiden und da glaube ich, waren das extrem schwierige Situationen und da ist jetzt nicht um die Frage Wettlauf gegangen, wer am strengsten ist, sondern wie schütze ich eigentlich am besten die Leute und da hat es unterschiedliche Betrachtungsweisen gegeben, unterschiedliche Konzepte und da ist wirklich ein Spalt, da gebe ich Ihnen recht, in die Bevölkerung reingekommen, ob das jetzt ein Spalt in der Mitte gewesen ist oder eine Abspaltung von einer kleineren Teil, sei jetzt mir dahingestellt, aber man hat es festgestellt. Aber mich würde eigentlich, wenn ich eine Frage anschließen darf an die Frau Krause, auch ein bisschen was Psychologisches interessieren, weil wir sehr viel von Wenden reden, also Zeitenwende jetzt halt mit dem Überfall über die Ukraine, wir haben die Energiewende, wir haben die Ernährungswende und was weiß ich, wie viele Wenden, das wir mittlerweile haben. Und
Wirtschaftswende wird
Wirtschaftswende auch gefordert. Und ich frage mich, was macht das mit den Menschen, weil heißt das jetzt für die Vergangenheit, dass das, was wir bisher gemacht haben, alles total falsch gewesen ist, verunsichert es nicht vielleicht auch ganz wesentlich? Wenn man sagt, ist die Lebensleistung sozusagen auch von vielen eigentlich total falsch gewesen? Sind wir falsch auf der falschen Bahn gewesen? Und da habe ich den Eindruck, dass das viele auch überfordert. Zu viele Veränderungen auf einmal, zu der von außen auf Oktroyierten kommt auch noch das dazu. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir uns da wirklich einen Gefallen tun.
Ich kann da gerne drauf antworten. In der Frage haben wir tatsächlich wirklich eine Zweiteilung. Also es gibt ganz viele Menschen, die wollen eigentlich, dass diese Krisen gerade genutzt werden, um das Land zu verbessern und Dinge zu verändern. Und wir haben ungefähr genauso viele Menschen, die wollen eigentlich zurück zu vorher, was auch immer vorher ist. Und wir versuchen immer so ein bisschen zu differenzieren, weil tatsächlich, also wir forschen seit 2018 in Deutschland, Schon 2019 haben wir viele Probleme in der deutschen Gesellschaft gesehen. Wir haben damals schon gesehen, dass Leute sich nicht gesehen fühlen, dass sie sich nicht gehört fühlen. Wir nennen die das unsichtbare Drittel der deutschen Gesellschaft. Die hatten auch schon vorher Kritik an der Demokratie. Also da waren auch schon Dinge im Gange, auch in unseren Fokusgruppen. Im Sommer 2019 haben Menschen gesagt, mir selbst geht's gut, aber ich frage mich schon, was ist eigentlich die Idee für die Zukunft unseres Landes? Also die Themen waren an vielen Stellen schon da. Es hat noch nicht so geschmerzt, würde ich jetzt sagen. Und es hat sich vielleicht auch noch nicht als Bedrohung für unsere Demokratie oder unser Zusammenleben angefühlt. Und das hat sich verändert. Und ich würde auch mal sagen, die Menschen spüren das. Und die Menschen spüren auch, in welchen großen Herausforderungen unser Land entweder schon steckt oder die auch auf sie zukommen. Und das mögen sie nicht unbedingt, da gebe ich ihnen recht. Und das verunsichert sie auch. Aber ich glaube, worüber wir heute ja auch sprechen wollen, was können wir machen? Und ich glaube, eine Sache ist fehlende Orientierung. Die Menschen wünschen sich gerade von der Politik auch mehr Orientierung, wo es hingehen kann, was eigentlich der Weg in die Zukunft und ins Morgen ist. Und das bekommen sie gerade nicht in dem Maße, wie sie es eigentlich einfordern. Mhm.
Braucht auch gerade die junge Generation mehr Orientierung von der Politik. Nehmen wir mal den Klimawandel. Da ist es so, wenn man da auch in die Studien reinschaut, nur bei den unter 20-Jährigen ist das die Sorge Nummer eins. Bei den älteren Generationen weiter hinten. Ist es so, dass Sie sagen, da fühlen wir uns als junge Generation von den Eltern, vielleicht auch von der Politik nicht so gesehen, weil das Problem erwischt uns mehr als die, die jetzt schon älter sind?
Ja, das wurde ja gerade ganz gut gesagt. Also natürlich fühlen sich viele Menschen, unterschiedliche Menschen in unserer Gesellschaft nicht gesehen. Viele junge Menschen gehören dazu, weil sie sich eben nicht ausreichend vertreten fühlen von der Politik. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich das Durchschnittsalter im Bundestag in den Parteien relativ hoch ist und dass es da auch manche Szenen aus dem Bundestag gibt. Ich erinnere mich an diese Szene von Emilia Fester von den Grünen, die darauf aufmerksam macht, auf dieses Ungleichgewicht. Und irgendjemand aus dem Bundestag ruft rein, ja, und es ist gut so, dass es dieses Ungleichgewicht gibt. Und da denkt man sich als junger Mensch schon so, wow, okay, und ihr sitzt da und vertretet uns. Ich glaube, aber was mir persönlich jetzt aktuell noch Hoffnung macht, auch im Hinblick auf den Klimawandel oder Klimakrise, ist, dass junge Menschen sich zum Teil zwar nicht gesehen und vertreten fühlen, aber viele von ihnen verfallen nicht in eine Angststarre, sondern sie verfallen in einen Aktivismus in unterschiedliche Formen. Und Aktivismus ist ja erstmal gut, denn er bringt Selbstwirksamkeit. Man kriegt das Gefühl, mitzugestalten. Im nächsten Step müssen wir uns aber fragen, okay, wie können wir denn dieses gesellschaftliche Engagement, was in diesem Aktivismus steckt, in politische Teilhabe beziehungsweise auch in Parteiteilhabe übersetzen? Wie können wir junge Menschen wirklich dazu bringen, nicht nur auf der Straße aktiv zu sein, sondern auch in Parteien aktiv zu sein? Weil das müsste ja eigentlich der nächste Step sein.
Schaffen Sie das nicht mehr, die jungen Menschen in die Parteien zu holen?
Also ich glaube, das ist unterschiedlich durchaus auch bei den Parteien. Es gibt auch die Jugendorganisationen. Also ich habe da meine ersten Schritte gemacht, schon einige Jahre her, gebe ich zu. Aber ich weiß noch sehr gut und das finde ich eigentlich nach wie vor immer die beste Spielwiese, wenn man es sagen soll. Auch die Kommunalpolitik habe ich als einen wirklich tollen Einstieg empfunden, weil man da auch sehr nah dran ist, weil das nicht so elendslange Entscheidungen sind und komplexe Themen, sondern da konnte man was konkret umsetzen. Ob das jetzt ein Diskobus gewesen ist, den ich da einführen konnte, also wo man hinfährt oder ein Ferienprogramm oder irgendwas, sehr nahbar. Und das finde ich eigentlich, könnte ich jedem nur empfehlen und sich einfach auch den Parteien anzuschließen. Es gibt ein breites Angebot. Jeder kann da nach seinen Ausrichtungen auch eben jeweils eine Jugendorganisation finden und wir können wirklich junge Leute auch brauchen. Also definitiv. Und wenn ich jetzt bei uns zuschaue, wir haben jetzt einige junge Kollegen Gott sei Dank bekommen im Landtag und das ist gut so. Ist gut so. Also es muss eine breite Aufstellung auch geben und da braucht man eigentlich ein breites Spektrum.
Breites Spektrum an Ideen, Herr Schausen, brauchen wir auch, wenn man über KI spricht. Also gerade die junge Generation sagt nicht nur, verdammt normal, unser Lebensstandard, den unsere Eltern, den können wir wahrscheinlich nicht halten, sondern fehlen uns vielleicht auch noch die Jobs. Ist das etwas, was einen jetzt auch wiederum Angst machen sollte, KI? Oder sagt man, es kommt ohnehin, also lasst uns anpassen und die besten Wege suchen. Gibt es da einen Tipp?
Sich Berufe zu suchen, die definitiv mangelbare sind nach vorne. Sie hatten gerade angesprochen, wie viele Menschen uns fehlen. Für die Energiewende, die wir dringend brauchen, fehlen uns zum Beispiel Menschen, die Solarpanels montieren und Windräder. Für die Pflege, also für den medizinischen Bereich, ist es so, dass in den nächsten 10 Jahren ein Drittel der Stellen nicht mehr besetzt werden kann. Weder unter Pflegefachkräften als auch unter Ärztinnen und Ärzten. Auch da brauchen wir andere Konzepte, auch vielleicht ein soziales Jahr, dass Menschen mehr wissen, was man auch gegenseitig sich sozusagen helfen kann. Aber das sind Themen, wo auch meine Generation, ich bin Jahrgang 67, klassischer Boomer, sagt, wenn wir alt und gebrechlich sind, wer soll denn dann noch da sein? Und deswegen KI, schön und gut. Ich habe da Medizin von morgen, diese Doku auch in der ARD gemacht. Aber es gibt so viele Dinge, die ich möchte nicht von einem Pflegeroboter gepflegt werden, sondern bitte von einem Menschen. Ich bin für eine humane Humanmedizin. Also da brauchen wir nach vorn raus ganz, ganz viele Menschen.
Ja. Ich würde mal gerne, Herr Gössl, einen Begriff aufgreifen, der beim Thema Angst immer wieder kommt. German Angst.
Ja.
Ja? Also grundlose Besorgtheit. Und da fragt man sich ja dann schon, oder es fragen sich jedenfalls andere Länder, warum sind die Deutschen denn so? Ich meine, sie haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Ja. Ja? Sie haben seit fast 80 Jahren Frieden. Ja? Sie haben Krankenkassen, gesetzliche. Sie haben, auch wenn es schwierig ist, aber wir haben eine Rente und wir haben auch Pflege. Also ist das, was wir hier in Deutschland erleben, etwas, was, da fragen Sie andere, warum ticken die so?
Ja, da ist was dran. Die Gelassenheit, glaube ich, ist kein typisches Charaktermerkmal unseres Landes. Das sieht man auch in den Nachbarländern, wenn du unterwegs bist. Da wird halt auch vieles entschieden und diskutiert und die Leute sagen, na ja. Es gibt aber schon auch Unterschiede, wenn man nach Frankreich schaut und da gibt es Entscheidungen, die politisch in der Bevölkerung nicht willkommen sind, dann geht es noch heftiger zu. Die Sorge ist schon ein Thema, das die Deutschen auszeichnet. Mhm. Das ist aber auch eine Chance. Also es ist ja immer so eine Geschichte, dunkle und helle Seiten. Die dunkle Seite, die zieht uns vielleicht runter. Man spricht von mentaler Depression und so weiter. Da sind wir schon sehr gut, um uns auch runterzureden. Auf der anderen Seite heißt Sorge aber auch Achtsamkeit anzuschieben, etwas zu verbessern, etwas im Auge zu haben, nicht nachlässig zu werden. Das ist ja auch eine Stärke, die wir überall sehen, wo die Deutschen normalerweise unterwegs sind, weil sie sehr genau sind, weil sie nochmal nachdenken.
Macht dann uns handeln. Angst auch stark, oder?
Ja, natürlich. Ja. Angst kann ja stark. Angst ist ja ein unglaublich starker Treiber. Die Frage ist doch immer, und da wollte ich jetzt auch grundsätzlich einmal die Haltung reingeben, welche Einstellung habe ich zu einer Herausforderung? Ich kann Angst davor haben, einen steilen Berg hochzugehen. Und das sagt mir auch der Körper ja irgendwas. Vorsicht, Vorsicht. Aber wenn ich diese Angst überwinde und schaff's dann, wie stolz ist man dann? Und mein Appell geht immer dahin, diese Herausforderungen, die wir jetzt in der Ballung haben. Erstens, Herr Marsala, klare Lagebeschreibung. Das kann man in der Bundeswehr lernen. Ich vermisse das in der Politik. Und zwar klar, schonungslos. Klare Lagebeschreibung, die großen Herausforderungen, die Menschen sind nicht mitgenommen. Wir haben in Wahrheit keine Führung und sagen, wir haben jetzt diese 5 großen Themen. Liebe Leute, das ist mein Bild immer, jetzt kommt der Gegenwind. Der Gegenwind formt aber den Charakter. Wenn wir das bestehen können und wir haben einen Plan und wir können das, dann lass uns frühzeitig damit beginnen, nur dieses Hin und Her. Mal wird ein Thema aufgeworfen, wie Sie es auch machen mit den Pflegekräften, ja, und dann beerdigen wir es wieder. Wo ist jetzt der Plan? Wie gehen wir damit um? Wie können wir Strukturen ändern? Da ist es mir zu wenig tief und immer wieder auch rein, wir können Lösungen schaffen. Andere Länder schaffen das auch. Wir können das auch schaffen.
Jetzt haben Sie gesagt, Herr Marsala, wir müssen auch bei der Bundeswehr eine klare Lagebeschreibung, Offenheit, wo stehen wir da? Und da muss man auch sagen, viele macht das auch Angst, wenn die sagen, naja, Einsatzfähigkeit ist schon eingeschränkt, hören wir dauernd. Oder Munition, wenn wir angegriffen werden, für 2-3 Tage reicht es wahrscheinlich, aber dann wird es eng. Also müssen wir uns da jetzt wirklich große Sorgen machen? Muss die Politik einfach reagieren? Müssen wir die Sorgen dann abstreifen? Weil dann, man kann es vielleicht lösen mit dann aber vielleicht einer Sonderabgabe für Verteidigung. Ich weiß es nicht. Also sagen Sie mal, wie sehen Sie den Blick auf unsere Verteidigungsfähigkeit? Eine große Sorge vieler Menschen.
Ich will noch kurz was vorher zu der deutschen Angst sagen. Was Sie sagen, stimmt. Aber wenn Sie es historisch sehen, gehen Sie zurück zur deutschen Romantik. Novalis. Also da kommt das her. Das ist alles sehr schwerfällig. Das ist alles sehr mystisch. Das ist alles sehr gefährlich. Das zieht sich wirklich durch, auch durch deutsche Literatur, deutsche Kunst und sozusagen durch die Psyche dieser Gesellschaft. Der ehemalige italienische Botschafter in den 80er Jahren hat nach seiner Rückkehr nach Italien, großer Deutschlandliebhaber, ein Buch geschrieben über seine Zeit, 8 Jahre als Botschafter in Bonn. Und in diesem Buch steht der schöne Satz drin, ich musste den Deutschen zweimal im Monat erklären, dass morgen die Welt nicht untergeht. Ja, so ist es. Also es ist schon die Wahrnehmung auch von außen, also selbst der großen Deutschlandbewunderer, dass wir schon so eine Angst auch zur Apokalypse haben. Also alles, was passiert, ist eine Bedrohung und die ist aber so groß, dass sie uns existenziell gefährdet. So, jetzt soll ich was zur Bundeswehr sagen.
Gerne. Machen Sie uns jetzt Hoffnung oder wie sieht's aus?
Naja, ich sag jetzt mal so. Wir sind auf dem Weg unter dem neuen Verteidigungsminister. Wir haben ein Jahr verloren. Ja, das muss man einfach sagen. Also nach der Ankündigung der Zeitenwende und dem Sondervermögen haben wir ein Jahr verloren, bis der neue Verteidigungsminister ins Amt kam. Der versucht, die Sachen wirklich jetzt anzuschieben. Jetzt ist das aber alles nicht so einfach. Also das Geld ist fast ausgegeben. Jetzt müssen Verträge geschlossen werden. Dann liegt es an der Industrie sozusagen zu produzieren. Und dann kommt das. Es dauert halt was. Dass das alles finanziell nicht ausreichen wird, ist auch klar. Und jetzt kommen wir zu der großen Problematik, die den Deutschen dann wiederum Angst macht, was ich auch verstehen kann. Wir müssen damit rechnen, dass die Russische Föderation tendenziell, wenn sie den Eindruck hat, dass der Westen nicht geschlossen ist, nach diesem Ukraine-Krieg, nachdem ihre Armee wieder regeneriert ist, möglicherweise andere Länder angreift, darunter auch NATO-Länder. So, das ist ein ganz konkretes Szenario, für das müssen wir uns vorbereiten. Dafür reichen die 100 Milliarden nicht aus. Das war damals, als die 100 Milliarden eingestellt worden sind, nicht abzusehen. So, also brauchen wir mehr Geld. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir ein neues Sondervermögen brauchen. Ich bin der Auffassung, wir brauchen eine Erhöhung des Verteidigungshaushaltes. Ja, aber wenn wir eine Bundeswehr haben wollen, die die Aufgaben erfüllen kann, die sie im Rahmen der NATO eingegangen ist als Verpflichtung, dann wird das mit dem Sondervermögen und dem gegenwärtigen Zustand des Verteidigungshaushaltes nicht ausreichen.
Wenn Sie sagen, junge Generation, wir wollen in Sicherheit leben, mein ganzes Leben lang in Deutschland, da muss jetzt richtig investiert werden? Oder sagen Sie, ja, Verteidigung, ich weiß nicht, wir haben so viele Probleme, wie kann man das aufteilen, das Geld? Man ist ja auch Ihr Problem, dann Geld zu verteilen.
Also ich bin keine Verteidigungsexpertin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann da nur mit, und das halte ich falsch, in einer Live-Sendung mit Gefühlen zu argumentieren, aber da bin ich in Anführungszeichen ein ganz normaler junger Mensch, der sich einfach fragt, okay, wo fangen wir denn da an? Die Frage, wie viel Geld in die Verteidigung fließen muss, würde ich eher anderen überlassen. Und trotzdem habe ich natürlich den Wunsch, dass wir nicht nur das Geld nach außen in andere Länder und beziehungsweise in die Verteidigung schießen, sondern eben auch hier nutzen für Bildung, für die Klimawandel beziehungsweise das, was wir dagegen tun können. Rente wurde eben schon angesprochen, ist ein ganz großes Thema. Und ich frage mich dann schon, okay, wie viel haben wir dafür dann noch übrig?
Darf ich zu dem Punkt was sagen, ja. weil er, glaube ich, auch reingeht. Irgendjemand hat gesagt sozusagen, es braucht eine klare Kommunikation der Politik. Ja. Und das kann man jetzt mal aufhängen an diesem Verteidigungshaushalt. Ne? Also allen Parteien, allen demokratischen Parteien ist klar, die Bundeswehr braucht mehr Geld. So, das sagt auch jeder. Aber keiner, also dann gibt es die zwei Lager. Die einen wollen die Schuldenbremse sozusagen dafür lockern und die anderen wollen trotzdem festhalten. Die, die daran festhalten sollen, deren politische Aufgabe ist es, zu sagen, wo dann das Geld herkommt. Ich glaube, das ist eine klare Kommunikation. Und das sieht man auch, ich sage es mal ganz einfach, der beliebteste Politiker auf der Bundesebene ist momentan Boris Pistorius. Und zwar nicht, weil die Leute verstehen und wissen, was der da macht an Reformen der Bundeswehr, sondern weil sie das Gefühl haben, der redet Klartext mit ihnen.
Mhm. Ja. Wir haben noch 5 bis 8 Jahre, da glaube ich, gesagt. Ne?
Ja, aber ich glaube, aber das ist so der entscheidende Punkt. Was glaube ich, Menschen erwarten, ist sozusagen Offenheit der Politik, Offenheit über die Probleme. Ich glaube, dass die Zeiten, die man früher immer hatte, wo sozusagen in diesen Kandidatenduellen, ganz am Schluss kriegt ja jeder so eine Minute. Und dann hat ja jeder immer diese Nachricht gegeben, Mann, sich keine Sorgen, legen Sie das alles in meine Hand, dann wird alles gut. Mhm. Ich glaube, die Menschen merken, dass das nicht mehr geht. Ja. Und dass dieses Mann, sich keine Sorgen, ganz einfach jetzt gespielt ist. Also eine Klarheit der Kommunikation, was wird sich ändern, wie wird es sich ändern, wo will ich hin, ich glaube, wird gutiert von den
Gibt es diese Klarheit der Kommunikation heute nicht, aber ich will Sie da nicht entlassen. Als Sie noch oder die Union an der Regierung war, gab es auch, nehmen jetzt dieses Thema auch, muss auch in der Sendung vorkommen, die Zuwanderung, die massiv war, die vielen Angst gemacht hat, die sagen, unsere Kommunen sind überfordert, wir brauchen zwar Fachkräfte, aber das sind ja auch meistens gar keine und die Kriminalität haben wir gerade in der Statistik vor ein paar Tagen gehört, nimmt zu. Also haben Sie das Problem, dieses Problem damals auch mit ausgelöst und ist es heute nicht gelöst? Und aber Ihren Punkt natürlich aufgreifen, muss die Politik nicht auch ganz anders handeln? Probleme?
Wie lange habe ich jetzt zur Zeit?
Ganz wenig, weil wir ja so viele Fragen haben heute.
Also es ist unbestritten, dass die Situation damals unterschätzt worden ist oder einfach falsch kommuniziert worden ist. Wir haben da ein veritables Problem, und zwar nicht so sehr im Unterbringen sozusagen in die Wirtschaft, sondern bei der Unterbringung ganz konkret in Kindergarten, in Unterbringung in Wohnunterkünften und so weiter. In meinem Stimmkreis sind immer noch die Turnhallen belegt und so weiter. Also das ist für die Menschen eine Bedrohung, und ich habe noch nie was davon gehalten, das Thema wegzuschweigen, weil das gibt nur ein Spielfeld für die, die es dann missbrauchen. Ich teile übrigens auch die Einschätzung, dass wir Fachkräfte brauchen.
Ja, ja.
Und wenn man mal mit offenen Augen durch Krankenhäuser geht oder bei den Handwerkern mal schaut oder wo auch immer, wie viel, dann werden wir wissen, wir werden das nicht stemmen können ohne eine vernünftige Zuwanderung, keine Frage. Aber das, was jetzt ist, ist halt ungesteuert, und das ist eigentlich das Problem, wo wir lösen müssen. Ich bin froh, dass jetzt in Europa, und da ist eigentlich letztendlich die Entscheidungskompetenz nach, was haben wir jetzt, 2024, nach acht Jahren jetzt eine gemeinsame Lösung mit Schutz der Außengrenzen auch wirklich gekommen ist und Klärung an der Außengrenze. Und das ist meines Erachtens das Einzige, sonst werden wir uns immer im Kreis drehen in diesem Bereich. Hat aber lang gedauert. Jetzt wollte ich aber noch was sagen zu der Frage Schwerpunktsetzung Sicherheit. Also ich glaube schon, dass die Sicherheit ein entscheidendes Thema ist, weil wir können uns über viel unterhalten, was wir uns alles wünschen. Wenn wir bedroht werden, wenn wir nicht mehr in Sicherheit leben können, können wir vieles einfach nicht mehr machen. Und ich sage immer, ich habe den Putin kennenlernen dürfen, wie auch immer, also in unterschiedlichen Konstellationen. Ich war auch in Moskau, ich war auch im Iran. Wenn das wirklich schlechter weitergeht, dann haben wir ganz andere Probleme. Und deswegen sind so Aussagen, dass wir verteidigungsfähig, also ich würde jetzt auch nicht von Kriegsfähigkeit, sondern Verteidigungsfähigkeit wirklich sprechen, schon eine zentrale Frage. Und da brauchen wir auch Mitstreiter. Und deswegen ist so ein zentrales Thema wie die NATO und ein Bündnis, wo man sich gegenseitig unterstützt, für mich überhaupt keine Frage. Und dass es da Parteien gibt, die aus der NATO austreten wollen und sich dafür Russland nähern, das ist für mich vollkommen inakzeptabel. Wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass letztendlich Schweden und Finnland jetzt zur NATO dazugegangen sind, um unter den Schutzschirm zu schlüpfen, und wir diskutieren darüber, ob wir vielleicht raussteigen wollen. Also das ist irr. Und wir brauchen diese Sicherheitsgeschichte, damit wir auch gut wirtschaften können. Und zu der Frage, wo nehmen wir das Geld her? Also ich kann nur sagen, wenn Sie einen Bundeshaushalt anschauen, ein Einnahmeproblem haben wir nicht. Wir haben noch nie so viel eingenommen wie jetzt. Die Frage, geben wir es halt vielleicht auch immer richtig entsprechend aus. Und ich bin wirklich, und das sage ich jetzt an Sie und für die junge Generation, ich bin nicht der Meinung, dass wir alles mit neuen Schulden lösen können. Ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt, wie ich im Haushaltsausschuss im Bundestag gewesen bin. Und das ist zwar schon ein paar Jahre her, also 20 Jahre her. Aber da kann ich mich noch gut erinnern, dass wir für Bildung und Forschung 8 Milliarden ausgegeben haben und für Zinsen 40 Milliarden. Also das Fünffache für die Vergangenheit und nur 8 Milliarden für die Zukunft. Und deswegen sage ich, Schulden sind zwar verlockend, aber sie lösen das Problem zwar jetzt, aber nicht in der Zukunft.
Jetzt,
das
ist dann was für Sie. In jede Problematik können wir jetzt natürlich eintauchen. In die Rente, in die Pflege, in Verteidigung, Zuwanderung haben wir angesprochen. Sie haben aber auch gerade angesprochen, wir bedienen womöglich auch Ängste, und das hilft dann radikalen Parteien, Strömungen, Extremisten. Wie schnell aus Ihrer Forschung heraus ist man so weit, dass man dann tatsächlich sagt, ist mir doch egal, das sagt nämlich eine Umfrage vom Anfang des Jahres, ob da jetzt Leute drin sind, die rechtsextreme Positionen vertreten, die sprechen die Themen an und schon ist man bei der AfD.
Ich glaube, wir sind nicht in einer Ist-mir-egal-Lösung. Es ist super vielschichtig, warum wir gerade die Umfragewerte der AfD haben, die wir haben. Da wäre jetzt auch die Frage, wie viel Zeit ich habe, um das aufzudröseln. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber ich kann vielleicht mal zwei Sachen, die Sie beide gesagt haben, da an der Stelle aufgreifen. Weil ich bin sehr dafür, dass man Menschen ernst nimmt und dass man Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt. Und deswegen bin ich sehr bei Ihnen mit dem Punkt der Kommunikation. Menschen wissen, dass wir auf große Herausforderungen zulaufen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Und es gibt Parteien, die aber so ein bisschen das Versprechen machen, ich halte euch das noch ein bisschen länger vom Hals, ihr müsst euch damit noch nicht beschäftigen, wo die anderen Parteien versuchen, Lösungen für Probleme zu finden, ist da das Versprechen, es gibt die Probleme gar nicht. Die Menschen sind nicht doof, die wissen, dass das vielleicht ein paar Jahre funktioniert und dann die Fragen doch da sind. Aber da ist so eine psychologische Entlastungswunsch ist da im Grunde, unter anderem am Werk, neben anderen Sachen. Und ich glaube, das sollten andere Parteien ernst nehmen und überlegen, wie sie da in der Kommunikation andererseits wirken können. Und das andere, was Sie gerade gesagt haben, also mit der German Angst, wo wir ganz schlecht sind in diesem Land, ist uns zu loben. Und vielleicht auch mal anzuerkennen, wo wir Sachen miteinander gar nicht so schlecht machen. Und die Organisation, die ich in Deutschland leiten darf, gibt es noch in Polen, in Frankreich, in Großbritannien und in den USA. Und wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort spreche, dann sind die teilweise neidisch, was wir noch an intakten Vertrauensbezügen in unserer Gesellschaft haben. Dass wir sowas haben wie Kommunalpolitik und Bundesländer und Bundesregierung. In Frankreich haben wir all das nicht. Die Vertrauenskrise ist viel tiefer. Und deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dass wir ansprechen, welche Probleme da sind. Ja. Und ich würde zum Beispiel mit der jungen Generation gar nicht immer mit der Schuldenbremse kommen, sondern zum Beispiel mit der Zukunft der Rente. Ne? Wir machen gerade viel für ältere Menschen in diesem Land, weil die einfach eher wählen gehen und weil die mehr Menschen sind. Und das debattieren wir auch nicht genug miteinander. Und uns an ein paar Stellen auch ehrlich machen in unserem Selbstverständnis als Land. Aber eben auch sozusagen diesen Weg nach vorne zu zeigen. Also nicht über die Probleme hinweg zu täuschen, alles ist super, aber auch nicht nur in den Problemen zu suchen. Und dieser, ich weiß, dass es eine schwierige Balance ist, aber ich glaube, die müssen wir gemeinsam finden.
Da sind wir schnell bei einem Begriff. Sie sagen Selbstverständnis. Da sagt man, ja, eigentlich sind wir schon eine gespaltene Gesellschaft. Und dazu haben wir mal ein paar Fakten.
Am meisten fürchten sich die Deutschen vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Die nennen 2/3 als größte Angst. Auf Platz 2 folgt die Angst vor politischem Extremismus. 59% fürchten sich davor. Die Angst steigt nach einschneidenden Erlebnissen. So äußerten 2016 68% der Deutschen die Angst vor politischem Extremismus. Ein möglicher Grund dafür, der rassistische Anschlag im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Über die Jahre halbierte sich diese Zahl. Seit diesem Jahr steigt die Angst wieder drastisch. Als einen möglichen Auslöser sieht die Studie die Korrektivrecherche zu Vertreibungsplänen von Menschen mit Migrationshintergrund.
Also, ganz viele Punkte. Spaltung ist ein Begriff, der jetzt erörtert wurde. Und wenn man sich das vielleicht mal auch anschaut, ist es vielleicht so eine Art Teufelskreislauf. Also zum einen, Leute haben Angst. Und sie tendieren dann, weil sie damit auch bedient werden, zu plötzlich Populismus, vielleicht sogar Extremisten. Und das sehen wir auch in Umfragen, führt dann wiederum zur Angst vor Extremisten. Also schaukelt sich das immer weiter auf?
Da ist ein bisschen was dran. Eine der stärksten menschlichen Regungen ist das, was die Psychologen Reaktanz nennen. Dieses Gefühl, mir wird etwas weggenommen. Und da werden wir seit dem Schäufelchen im Sandkasten gehen wir steil. Und deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, auf welche Prioritäten sollten wir schauen. Und jetzt sind so viele Themen genannt worden, bis hin zu den Schulden. Die Schulden, die wir auch der nächsten Generation überlassen, sind ja auch vom Bundesverfassungsgericht in einem sensationellen Urteil benannt worden, können wir weder finanziell noch ökologisch ständig immer nach vorne schieben und den nächsten. Und wir haben sozusagen eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase und weniger als 10 Jahre Zeit. Also Angst hat ja 3 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder Aggression, das zweite ist Weglaufen und das dritte ist sich totstellen. Und alle 3 Reaktionen sehen wir und du hast es auch gut gesagt, sozusagen, welche Parteien machen welche Angebote, die so suggerieren, es wird wieder wie früher, wenn er die von vorgestern wählt. Und die ehrliche Kommunikation der Politik wäre zu sagen, nein, wir sind in einer rasanten Veränderung auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen vorzugaukeln, sei es mit Tankrabatt oder was auch immer, es wird alles so bleiben wie früher, ist wirklich gefährlich. Und dann muss man sich auch fragen, was werden uns zukünftige Generationen weniger verzeihen? Temporär gestiegene Energiepreise oder für immer gestiegene Meeresspiegel? Und dann ist für mich die Antwort klar. Wir reden sehr viel über Kosten. Wir müssen aber auch im Blick haben, was kostet es uns weiterzumachen wie bisher? Und dieses Prinzip, dass wir von hinten gucken, was müssen jetzt auch zum Beispiel an Klimaanpassungen auch nicht nur in Senken der Emissionen, sondern auch in eine stabile Infrastruktur investieren, von den Krankenhäusern, von den Schulen, von den Altenheimen, so wie Frankreich das auch schon seit 20 Jahren macht. Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Die guten Ideen sind da. Wir brauchen aber Politik, die länger als diese 4 Jahre nach vorne schaut. Und dann ist die Klimakrise mit Abstand die größte Gefahr für uns alle gesundheitlich.
Jetzt habe ich eine Sache gelesen, die mich wirklich auch ein bisschen erschreckt hat. Sie haben gesagt, dass bei Ihnen im Bekanntenkreis Frauen sind, die sagen, Kinder, vielleicht mag ich das gar nicht mehr, Kinder in die Welt setzen. Da gibt es auch Umfragen dazu, die das decken. Woran liegt das? Ist das auch so eine Grundangst, Problemberge? Ich will da keine Kinder in die Welt setzen, in so eine Situation hinein?
Naja, ich würde einmal rauszoomen und erstmal sagen, es ist auch etwas Gutes, dass Frauen und auch junge Männer heutzutage nicht mehr das Gefühl haben, Kinder bekommen zu müssen, sondern dass sie durchaus die Möglichkeit sehen, ihr Leben auch anders gestalten zu können. Das hatten vorherige Generationen, da steckt ein gesellschaftlicher Druck hinter diesen Kinderbekommen. Jetzt spielen Sie ein bisschen auf diesen Birthstrike hinsichtlich der Klimakrise an. Gibt es, ja, aber ich würde es tatsächlich nicht nur auf die Klimakrise münzen, sondern generell auf viele Fragen. Also auch auf die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Kann ich mir das finanziell leisten, eine Familie zu gründen? Es gab lange Zeit dieses Ein-Ernährer-Modell. Das hat ausgedient. Und natürlich fragen sich junge Paare, gerade junge Frauen, die auch mit Blick auf ihre Rente sagen, okay, wie würde ich das denn machen, eine Familie bekommen, gleichzeitig noch für meine eigene Rente vorsorgen, Stichwort Altersarmut, ist hauptsächlich weiblich und so weiter, um nicht in dieselben Fallen zu treten wie vorherige Generationen. Und daraus steigt dann irgendwie eine Überforderung, sage ich mal. Und dann entscheiden sich manche dagegen. Jetzt wissen wir schon, wir haben diesen demografischen Wandel nicht erst seit gestern an der Backe, sondern schon eine ganze Weile. Und es ist absehbar, dass wir immer weniger werden, in Anführungszeichen, dass Frauen oder Menschen immer weniger Kinder bekommen, dass das Durchschnittsalter, in dem Frauen ihr erstes Kind bekommen, steigt und damit auch die Probleme, ein Kind zu bekommen, beziehungsweise auf natürliche Art und Weise schwanger zu werden. Und eigentlich müssten wir jetzt auch die politischen Rahmenbedingungen setzen, damit junge Familien, Menschen das Gefühl haben, okay, das hier ist eine Welt, in die ich Kinder setzen möchte. Mhm. Nicht nur hinsichtlich der Klimakrise, sondern gesamtgesellschaftlich. Sie haben vorhin die fehlenden Kita-Plätze angesprochen. Wenn ich schon ahne, dass ich wahrscheinlich für mein Kind keinen Kita-Platz bekomme oder am besten schon nicht bei der Kita anmelde, bevor ich überhaupt schwanger bin, ja klar, das setzt natürlich Überforderungen an.
Macht Ihnen das auch nicht große Sorgen, wenn Sie sowas hören? Die Alterspyramide müsste ja eigentlich dann dazu führen, von der Erkenntnis her, rein rational, wir brauchen mehr Kinder, um auch dann die Renten dann auch von Ihnen dann wiederum zu bezahlen.
Es ist unbestritten, dass das Herausforderungen sind, aber ich kann nur sagen, die Engpass, die wir jetzt im Moment haben bei der Kinderbetreuung, ist nicht so sehr, dass wir die Städten, also die Gebäude bauen, sondern dass wir die Erzieherinnen und Erzieher haben, das Personal haben. Also wie gesagt, das Geld ist das eine, da wird viel
investiert. Wenn keine Kinder auf die Welt kommen, wird es ja noch weniger Personal. Dann
genau, wird es noch weniger. Aber trotzdem ist es fast wie ein Kreisel. Wir brauchen natürlich auch für den Fachkräftebedarf, den Herr Gössel angesprochen hat, das brauchen wir natürlich auch die Frauen, die mehr arbeiten können. Und deswegen ist Kinderbetreuung schon ein Schlüsselpunkt. Aber nochmal, ich brauche das Personal, um das zu betreuen. Und das sind, wie soll ich sagen, auf sich aufschaukelnde eigentlich Themen immer wieder. Und das ist ein dauerndes Thema. Und unter allem, bleibe ich trotzdem dabei, brauchen wir eine stabile Basis hier, wirtschaftliches Wachstum. Ich halte zum Beispiel nichts von, Degrowth? Ich glaube, das wird unsere Probleme erst recht nicht lösen.
Darf ich das kurz ergänzen? Weil wir haben mal auch der Politik vorgestellt, Frau Eigner weiß, das ist eine Hochrechnung, was um das Thema Wachstumspfad geht es jetzt. Also nicht haben wir im nächsten Jahr 0,3% Wachstum oder dann 0,5% oder gar nichts, sondern der Wachstumspfad. Und bei allem, was wir jetzt besprochen haben, ob das Verteidigung ist, ob das soziale Sicherung ist, ob das die Investitionen in die Energiewende sein werden, die ja enorm sind, die Stromleitungen alleine werden uns eine halbe Billion kosten in den nächsten 20 Jahren. Nur die Stromleitungen in den nächsten 20 Jahren. Momentan rechnen die Wirtschaftswissenschaftler, die sogenannten fünf Weisen, damit, dass aufgrund fehlender Menschen, fehlender Arbeitsstunden, fehlender Investitionen das Wachstum in Deutschland, das muss ich auch hier den Zuschauern mal sagen, sich bei 0,4 vom Potenzial her einpendelt. Also ein Wachstum von 0,4%.
So gut wie nichts.
So gut wie nichts ist das neue Normal. Wenn wir es gemeinschaftlich schaffen würden, auf einen Pfad von 1,5% zu kommen, das ist das, was wir die letzten 10 Jahre hatten. Also letzte Phase, 10er Jahre. Wenn wir das schaffen würden, dann kämen dabei Steuermehreinnahmen raus über 20 Jahre von 2,7 Billionen Euro. Wer also meint, wir verzichten auf Wachstum als Voraussetzung dafür, dass wir unsere Probleme lösen, dann brauchen wir doch auch weniger Leute und dann geht es mit dem Klimaschutz schneller voran und so weiter, der wird zur totalen Spaltung dieser Gesellschaft führen. Und zwar total. Da wird die Akzeptanz ganz schnell weggehen, denn die Politik wird von einem Haushaltsloch ins nächste kommen. Wir werden überhaupt kein Potenzial mehr haben, unsere Probleme zu lösen. Und insgesamt wird die Stimmung in der Gesellschaft aggressiv, depressiv aufgeben.
Muss da so ein Ruck durchs Land gehen? Haben wir ja schon mal gehört, Deutschland, da muss ein Ruck durchs Land
gehen,
aus dieser Angst rauszukommen, also in Aktivität reinzukommen.
Ich kann auch den jungen Leuten immer nur sagen, hört euch Roman Herzog an, der ist auf YouTube. Ja, wenn du eingibst Ruckrede, hört euch das an.
warum sagen Sie den jungen Menschen, weil es immer heißt,
die weil sie es ja nicht mehr kennen. Ist er kein Schlager, ist er kein Rockstar, ist er, man kennt ihn ja nicht mehr. Roman Herzog, 1997, Berlin. Die Art und Weise, wie ein Bundespräsident auftritt und sagt, liebe Landsleute, wir haben ein Problem zu lösen. Wir haben hier eine, er sprach von einer mentalen Depression im Lande. Wir erstarren. Es fehlt die wirtschaftliche Dynamik. Das waren die drei Pfeiler. Und wir müssen jetzt Folgendes gemeinsam tun. Und damit meine ich alle und jeden. Mhm. Es hat ein paar Jahre gedauert. Dann kam Schröder mit der Reform. Und wenn Sie das anhören, wie er 2003 gesprochen hat, meine Damen und Herren, jetzt geht es um Eigenverantwortung, mehr Eigenleistung. Der Staat kann nicht mehr. Ja. Wir müssen dieses Land verändern. Das vermisse ich.
Jetzt wollen ganz alle.
Das ist offen. Ja. Aber das vermissen wir doch alle.
Ich das YouTube-Video anschauen soll. Und ich frage mich, warum soll denn nur ich mir das anschauen?
Nee, alle Jungen
weil,
auch.
Ja, alle Jungen.
Weil
genau
es eine Haltung wieder gibt.
Weil alle Jungen sollen sich das anschauen, weil wir für diesen Wohlstandserhalt in Deutschland verantwortlich sein sollen. Und wir müssen uns ja schon die Frage stellen, inwiefern geht dieser Plan auf, wenn uns in Zukunft so viele Fachkräfte, Arbeitskräfte fehlen. Und daraus resultiert ja auch häufig dieses Vorurteil, was Sie gerade angesprochen haben. Junge Leute wollen nichts mehr leisten, wir müssen sie jetzt mal wachrütteln und so weiter. Aber wir sind ja wach. Und wir wissen das ja. Wir können uns dieses YouTube-Video gerne. Und wir leisten auch. Aber wir müssen uns ja schon fragen, wie viel können wir denn leisten, gemessen an der Anzahl an Menschen, die wir sind, im Vergleich zu jenen, die in Rente gehen. Mhm. Ist es realistisch, dass wir da eine Wachstumskurve Richtung Wohlstand wieder hinkriegen?
Ja, ist es.
Ja, ist es.
Aber auch wenn wir.
Aber doch nicht nur durch die junge Generation. Da gehören noch ganz viele Aspekte.
Es gibt ja ganz viele. Ich glaube, da war eins, zwei.
Und so. Stell
zurück. Danke.
So. Ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil Sie haben gerade gesagt, Eigenverantwortlichkeit. Und ich glaube, wir müssen uns einfach gerade anschauen, wie es den Menschen da draußen geht. Und wir messen in unserer Forschung über die Zeit hinweg die Bürgerwirksamkeit, so nennen wir das. Also ob Menschen in diesem Land das Gefühl haben, dass sie durch ihre Handlung und Entscheidung diese Gesellschaft beeinflussen können. Und die sinkt. Ja. Die sinkt seit Corona. Und das ist ein Problem für uns alle. Und das
Warum
ist ein Problem.
Ist
die Menschen haben einfach nicht das Gefühl, dass sie mit ihren Entscheidungen noch groß Einfluss drauf haben. Mhm. Wir haben gerade über die Komplexität geredet. Wenn selbst die Politik die Komplexität empfindet, dann geht das den Menschen ja genauso. Und wir sehen auch ganz viele engagierte Menschen, die sich gerade zurückziehen, weil sie sozusagen das Gefühl haben, ich kann hier nicht mit meinem privaten Engagement die Probleme in verschiedenen Bereichen lösen, wenn die Infrastruktur bröckelt und wenn der Staat sozusagen nicht seinen Teil des Deals übernimmt, weil kein Geld da ist. So. Und deswegen, das ist gerade die Situation, mit der wir es zu tun haben, dass Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die Demokratinnen und Demokraten sind, einfach auch gerade einfach, der Akku ist einfach leer. Und da bin ich auch wieder bei Orientierung und bei politischer Ansprache. Ich versuche da immer so Analogien aus dem Privaten zu nehmen. Wie würde man denn privat mit so einem Menschen reden? Da würde man ja auch nicht sagen, jetzt reiß ich mal zusammen. Ja? So, das würde, man könnte das sagen, aber es würde wahrscheinlich nicht so sein.
Steh halt früher auf.
So, und ich möchte noch was zu dem Spaltungsthema hinzufügen, weil ich glaube, das ist an der Stelle auch wichtig. Wir haben gefragt letztes Jahr, ob die Menschen Deutschland als gespalten empfinden. Weil ich glaube, das Empfinden ist auch, wir sehen fachlich ganz häufig Einigkeit, ehrlich gesagt, in diesem Land. Wir sind gar nicht so gespalten in den Themen, aber die Leute fühlen es. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden. Und dann haben wir aber gefragt, in welcher Hinsicht sie Deutschland als gespalten empfinden. Und auf den oberen Plätzen landet nicht alt, jung, Ost, West, links, rechts. Ganz oben landet arm, reich, mit Abstand. Ja. Das ist das Hauptding, was die Menschen in diesem Land sagen. Und wir nehmen das nie mit in den Zusammenhaltsdiskurs rein. Wir lassen das immer außen vor. Das ist irgendwie so ein anderes Thema. Und ich glaube, auch an die Themen müssen wir ran. Arbeit wird in diesem Land unfassbar hoch besteuert, Vermögen nicht. Und das sind Themen, das wissen die Menschen. Mhm. Aber sie sehen nicht, dass irgendjemand ansatzweise realistisch bereit ist, an diese Themen ranzugehen. Und dann verstehe ich auch ein bisschen, warum sich Resignation einstellt.
Okay, Herr Masala, Sie hatten sich auch gemeldet.
Ja. Direkt zu dem Thema. Es gab früher in der alten Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung, auch kurz nach der Wiedervereinigung, war immer klar, die Mehrheit der Deutschen akzeptiert Ungleichheit, wenn sie das Gefühl hat, dass es Gerechtigkeit gibt. Ja? Und das kippt. Also sozusagen, man hat akzeptiert, man hat weniger und der hat mehr, aber potenziell könnte ich sozusagen, habe ich die Chance, auch da hochzukommen. Und dieses Potenzial, habe ich die Chance, auch da hochzukommen, wenn ich will, das fehlt komplett seit einigen Jahren. In allen sozusagen Untersuchungen, die wir kennen. Ich wollte jetzt nochmal auf die Reden eingehen, ne? Also Ruckrede, Zeitenwende-Rede und so weiter. Letzten Endes ist doch ein strukturelles Problem. Was sind die zwei einschneidenden Erfahrungen, die deutsche Politik gemacht hat in den letzten 20 Jahren? Leipziger Parteitag der CDU, aus CDUs Perspektive einer der radikalsten sozusagen Wirtschaftsprogramme, Wahlen verloren. Gerhard Schröder, 2010, Agenda, ja, 2 Jahre später war er kein Bundeskanzler mehr. Was sind die Lehren davon? Mute den Leuten nichts zu. Das ist ein strukturelles Problem. Ich finde ja, wir Deutschen sind nicht schlecht in der Krise. Also wir haben am Anfang Corona gezeigt, dass das gut geht. Wir haben am Anfang russische Aggression gezeigt, dass wir das können. Das Problem ist nur, wir sind auf die lange Strecke nicht gut. Wir können die lange Krise nicht aushalten und managen. Wir können das immer, wenn das zeitlich begrenzt ist. Dann schafft dieses Land, Gesellschaft, Politik sozusagen wirklich einen Kraftakt. Aber wenn diese Sachen lange dauern, dann knicken beide Seiten ein. Und das sehen wir auch. Wir sehen es mit dieser Zeitenwende jetzt. Ja, also die SPD hat ja nicht umsonst versucht, diesen Dreh jetzt zu machen zur Friedenspartei, weil sie gemerkt hat, der gesellschaftliche Rückhalt für ihre Ukraine-Politik geht verloren. So, also und dann bei der Corona-Frage genau das. Irgendwann wurde auf die Extremisten halt immer mehr gehört und man das Gefühl hatte, die Gesellschaft folgt einem nicht. Also wir haben so ein Problem, dass wir Krise können, aber sie darf nicht zu lange dauern, weil okay, das können wir nicht durchhalten.
Darf nicht zu lange dauern und natürlich wollen wir in der Sendung auch ein bisschen mehr wieder auf die Hoffnungen schauen, die wir vielleicht entwickeln können. Und da haben wir in Landshut war's auch mal auf der Straße gefragt, was macht Ihnen Hoffnung?
Viel Liebe vom Herzen. Ich habe eine positive Einstellung.
Ich habe eine Familie mit Enkelkindern und Urenkelkindern. Und ich sage immer wieder, Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht.
Und sich an den kleinen Dingen erfreuen. Nicht so groß und global denken, sondern eher klein und regional.
Einzelne Stimmen von einzelnen Menschen. Also wenn man unterschiedliche Menschen hört, die dann doch wieder, ich sag mal, vernünftig sprechen, dann macht es Hoffnung.
Ich glaube, rausgehen ist sehr wichtig. Freunde treffen, einfach eine Community um einen rum haben, das hilft enorm.
Ich bin begeisterter Radlfahrer, also das sind so Dinge, die mich sozusagen auch angstfrei machen.
Sich ein schönes Leben machen.
Wie macht man das?
Ich koche mir heute ein Risotto mit Spargel.
Ja, mehr Gemeinschaft, mehr Vereinsleben, mehr Party, keine Ahnung, was würden Sie sagen? Was braucht's? Wie können wir wieder ein bisschen mehr Hoffnung schöpfen?
Ja, wieder mehr Austausch innerhalb der Gesellschaft. Das ist ja auch etwas, was während der Corona-Pandemie extrem gelitten hat. Und es wurde so gesagt, okay, die Corona-Pandemie ist jetzt vorbei, jetzt ist alles wieder auf Anfang. Aber wir müssen ja die Krisen erstmal aufarbeiten, inhaltlich, auch auf politischer Ebene, aber eben auch auf menschlicher Ebene. Das heißt, wir müssen wieder mehr in den menschlichen Kontakt kommen. Das kann in Vereinen passieren, das kann in Bildungseinrichtungen passieren, aber auch im Job, ganz egal. Hauptsache, wir kommen wieder mehr in ein Gespräch und auf persönlicher Ebene tun wir dann einfach das, was uns gut tut. Wir suchen uns vielleicht wieder neue Hobbys und so. Das ist ja auch etwas, eingeschlafen ist.
Jetzt haben wir gehört, Radfahren, hat der eine gesagt. Was macht Sport mit uns? Können Sie da auch ein paar Tipps geben? Ist das so etwas, was sich so einbrennt, so eine Angst? Oder haben wir auch, wenn Sie Mediziner sprechen, auch wirklich Möglichkeiten, da sich selbst rauszuholen?
Ja, tatsächlich. Zum einen nehme ich die Zunahme an psychischen Erkrankungen erstmal ernst. Die sieht man zum Teil post-Corona auch gerade in der jüngeren Generation. Die sieht man aber auch, wie Sie richtig sagen, wir haben sozusagen ein seelisches Immunsystem und gegen harte, kurzfristige Schläge können wir uns gut wehren, aber es ist diese lange Strecke, die uns auszehrt. Das ist also nicht nur in der Politik so, das ist auch persönlich so. Was hilft? Ich bin ein großer Fan von Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat und immer sagt, die Menschen brauchen Gemeinschaft, die brauchen Sinn und sie brauchen auch Humor. Um einen großen Münchner zu zitieren, Karl Valentin, der sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Genau. Und gleichzeitig muss ich sagen, eine der wirksamsten Glücksrezepte ist, sich zu engagieren. Das, was du vorhin mit Selbstwirksamkeit genannt hast, das war für mich auch ein Schritt vor 5 Jahren, zu sagen, es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Das Wichtigste, was ein Einzelner heute tun kann, ist nicht alleine zu bleiben. Und deswegen braucht es Netzwerke, wo sich engagierte Menschen auch nicht so alleine fühlen. Das können Gemeinden, Kommunen, das kann Politik sein, das kann die Kirche sein, das kann Umweltschutzverband sein, das kann politisches Analysieren oder auch Kommunizieren sein, weil Politik ist ja so viel mehr als Parteipolitik. Die Demokratie ist von zwei Seiten gerade gefährdet, von denen, die sie aktiv bekämpfen und von allen, die sie für selbstverständlich halten. Und das ist was, was mir persönlich Mut macht, weil ich in der Arbeit auch mit Moin Kammel oder anderen NGOs, mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, jeden Tag Menschen erlebe, die an Lösungen arbeiten. Mhm. Also Optimismus rückwärts gelesen heißt, zoomen Sie mit Po, wenn ich das noch einwerfen darf.
Ich würde, weil es bei mir hier steht, das muss ich unbedingt fragen, einfach mal lächeln, hilft es auch? Ja. Also macht das mit einem Körper was, wenn ich mich quasi zum Freundlichsein erstmal zwinge?
Beginne den Tag mit einem Lächeln, dann hast du es hinter dir. Genau. Nein, es ist tatsächlich so, das ist tatsächlich der große Haken von diesen ganzen Zoom-Konferenzen, weil wir brauchen einander, wir brauchen Menschen, denen wir ins Gesicht schauen können. Respekt kommt von Zurückschauen. Und wenn ich die ganze Zeit sozusagen nur auf einem Bildschirm angeschaut werde oder selber die ganze Zeit darauf starre, das tut uns auf Dauer nicht gut. Also das hat sich auch verändert. Unsere Krisenfestigkeit kommt dadurch, dass ich mich selber erlebe und nicht, dass ich ständig reagiere. Ja. Ein Drittel der Menschen hat uns ungefähr zum Beispiel mit Nachrichten, das nennt sich sozusagen Doomscrolling, so viel dann auch gerade nachts, wenn man wach liegt, ist das Letzte, was man braucht, noch mehr schlechte Nachrichten.
Also würden Sie sagen, Handy ausschalten, weglegen, schon sag mal nach der Tagesschau?
Tatsächlich legen gerade relativ viele Menschen ihre Handys weg, wenn es um Nachrichten geht. Also deswegen, also es gibt einfach gerade auch viele in unserer Gesellschaft, die sich gerade zurückziehen und sagen, mir ist das alles zu viel, ich kann das nicht mehr.
Nur
und
ein Drittel, oder?
Und das ist auch schwierig. Ich glaube, ein paar wichtige Begriffe sind eigentlich schon gefallen. Die Menschen wollen Anerkennung, sie wollen Respekt und sie wollen Zugehörigkeit. Und das alles kann auch durch politische Wege geschafft werden, aber wir brauchen uns auch eben untereinander. Wir brauchen für den Zusammenhalt, das sagen wir bei Morgenkommen immer, wir brauchen vor allen Dingen Menschen, die anders sind als wir selber. Weil alleine schaffen wir die Nummer nicht. Also man schafft keine Demokratie und keinen Zusammenhalt nur mit Menschen, die genauso sind wie man selber. Und das heißt, ich glaube, so dieses vielleicht auch mal erstmal zuhören, erstmal schauen, wo jemand herkommt, Fragen stellen. Vielleicht auch noch mal jemanden kontaktieren, mit dem man in den letzten Jahren nicht so viel Kontakt hatte, weil ein, zwei Themen schwierig waren, und zu schauen, wie es einem eigentlich mittlerweile geht. Das klingt jetzt so klein, aber ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir brauchen beide Vertrauensebenen. Wir brauchen das Vertrauen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Demokratie, aber wir brauchen eben auch das Vertrauen der Menschen untereinander, weil wir müssen es ja irgendwie gemeinsam machen. Das Vertrauen
in Politik, was würden Sie jetzt am Ende der Sendung sagen? Kurz zusammengefasst, was ist mein Appell an die Menschen, aber auch an die Politikerinnen und Politiker, die mit Ihnen zusammen im Landtag sitzen?
Will ich positiv sagen, ich finde auch, Lachen ist auf alle Fälle gut und wichtig, weil das gut für die Seele ist, ist mir das eine. Und das zweite, weil Herr Gössel das so schön geschildert hat, wenn man einen Berg hochgeht, kann man vorher Angst haben oder auch nicht. Es gibt im Chinesischen das gleiche Schriftzeichen für Chance und für Risiko. Und deswegen glaube ich, dass man auch mal gut über sich reden kann, was wir für Chancen haben, die wir auch ergreifen können, gemeinsam ergreifen können und nicht nur immer die Risiken sehen. Also auch das wäre, finde ich mal, positiv. Ja. Und für die Politik ganz speziell klar kommunizieren, das nehme ich jetzt nicht nur mit, sondern das halte ich auch für extrem wichtig. Und wenn es geht, auch direkt zu kommunizieren, weil ja, in diesen viereckigen Kästchen ist es nicht gut. Und das hat viel mit den Menschen gemacht in der Corona-Zeit, weil diese Distanz mit der Seele was gemacht hat. Ja.
Sie würden wahrscheinlich sagen, mehr Start-up-Charakter, aber bei Ihnen würde mich jetzt zum Ende auch nochmal interessieren. Dauernd haben Sie in Ihrem Job die ganzen Krisen der Welt. Wie halten Sie das aus? Wie können Sie lächeln gerade? So vielleicht, wie geht es?
Naja, es ist mein Job, deswegen muss ich analytische Distanz dazu wahren. Dann gibt es eine Privatperson, der bestimmte Sachen sicherlich irgendwie Angst machen, aber sozusagen derjenige, der analysiert, darf sich von seiner eigenen Angst eigentlich in der Analyse treiben lassen. Von daher geht das, diese Spaltung, diese Trennung. Es geht nicht alles bei mir. Also es gibt bestimmte Sachen, da gehe ich nicht ran, weil ich weiß, da kriege ich die Privatperson nicht ausgeblendet.
So. Okay, jetzt haben Sie zum Ende der Sendung jeder noch mal kurz die Chance, quasi Mut zu machen. Also welche gute Nachricht ist die, die Ihnen am besten gefallen hat aus der letzten Zeit? Jeder vielleicht eine gute Nachricht? Okay, ist auch eine Aussage. Sie können überlegen, Herr von der Schaus.
Ich würde appellieren, jeder kann jemanden bewegen, der mehr bewegen kann als man selbst. Und das hilft gegen diese Hilflosigkeit und Machtlosigkeit.
Sehr gut.
Die Demokratie ist resilienter, als ich geglaubt habe. Nach dieser Korrektivrecherche sind Millionen von Leuten auf die Straße gegangen.
Aber das copy-paste ich.
Ja. Okay, copy-paste ist erlaubt.
Die Menschen machen sich alle Gedanken. Sie haben teilweise unterschiedliche Schlussfolgerungen. Aber eigentlich, in meiner Erfahrung, machen sich alle Gedanken, was um sie herum passiert. Und das gibt mir Hoffnung.
Junge Menschen, die sich bei uns in der Ausbildung so engagieren, dass man nur den Hut davor ziehen kann, und die sich weiterbilden, das finde ich toll. Die finden dann Anerkennung, Wertschätzung in der Arbeit. Und das brauchen wir in diesem Land mehr.
Ja.
Und wenn man sich mit Demokratie positiv auseinandersetzt und den Wert erkennt, und das merke ich bei Tour durch die Schulen auf den Dorfplätzen, dass es Gott sei Dank in der Breite der Gesellschaft da ist. Gott sei Dank.
Ja. Und mir macht Hoffnung, dass Sie alle dran geblieben sind bis zum Schluss dieser Sendung und sich für dieses Thema interessiert haben, weil wir müssen dieses Problem irgendwie in den Griff kriegen. Angst hilft uns sicherlich nicht weiter, sondern mehr Mut und Zuversicht. Und jetzt können Sie aber auch dranbleiben, und zwar bei Kontrovers, und die berichten über das Klimaschutzgesetz im Praxistest und einiges mehr. Und dann bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.